Herzlich willkommen zurück zu Equidemia Insights, evidenzbasierten Pferdetraining. Mein Name ist Selina Skogan, ich bin die Gründerin von Equidemia und heute sprechen wir über ein Thema, das eigentlich selbstverständlich sein sollte und trotzdem ziemlich emotional diskutiert wird und fast emotionaler als jedes Trainingssystem. Wir reden heute über das Thema Pferdezucht. Wenn wir uns einig sind, dann wollen wir natürlich zuallererst gesunde Pferde, die belastbar sind, die gut im Kopf sind, klar im Kopf sind, lange leben und körperlich stabil sind und Pferde, die Lust auch haben, mit Menschen zu leben und zu arbeiten und ja, nicht so früh kaputt gehen. Und trotzdem erleben wir gerade eine Zeit, in der viele Menschen das Gefühl haben, irgendwie wird's wild, irgendwie stimmt's nicht mehr so. Wir sehen sehr, sehr beeindruckende Pferde und gleichzeitig sehen wir ganz viel Diskussion über Belastbarkeit, über Stabilität, über Probleme und über frühe Ausfälle und auch über überforderte Reiter an der einen oder anderen Stelle. Darum stellen wir heute mal die Frage, wo geht's in der modernen Pferdezucht eigentlich hin? Und warum es für so viele Menschen in der Pferdewelt so schwer ist, die Frage offen zu diskutieren. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, da ich ja selber keine Züchterin bin, ich mir eine tolle Gästin eingeladen, nämlich Caroline Roman aus dem schönen NRW, aus meiner Heimat, aus Mahl. Caroline ist selber Züchterin mit eigenem Familienbetrieb und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was sie aus ihrem Leben erzählt, aus ihrem Leben mit Pferden und bin sehr begeistert davon, dass sie auf ihrem eigenen Social-Media-Account ganz öffentlich einige moderne Trends diskutiert und in Frage stellt. Meinen persönlichen Standpunkt kennt ihr ja, gerade aus meiner eigenen Geschichte heraus und dem eigenen Elend, das ich die letzten Jahre hatte. Nichts ist so schön wie ein gesundes Pferd und darauf freue ich mich total auf den Podcast heute und möchte das Projekt von Caroline gerne auch unterstützen. Also, herzlich willkommen, Caroline. Ich freue mich auf deine Insights. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Selina. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ich bin ganz gespannt.
Ich auch. Eigentlich könnten wir daraus, ich habe schon bei der Vorbereitung habe ich schon gedacht, na, ob ein Podcast wohl reicht. Das könnte auch eine ganze Reihe werden. Aber wir machen mal so einen kleinen Einstieg. Ich bin ja selber als Reiterin im Endeffekt auf das Zuchtprodukt angewiesen und muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein kleines bisschen faul. Ich habe mich nämlich, bevor ich selber so viele kranke Pferde im Garten stehen hatte, nie mit dem Thema Zucht groß auseinandersetzen müssen. Deswegen freue ich mich total darauf. Auf Englisch sagt man pick your brain today, dass ich so ein bisschen Einsichten von deiner Seite bekomme. Denn ich glaube, worüber wir uns einig sind, da ist ganz schön viel passiert in den letzten Jahrzehnten. Pferde haben sich irgendwie, verändert. Was ist denn da dein Eindruck? Wie erlebst du das von Züchterseite?
Ja, natürlich haben sich die Pferde verändert. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal, weil der Anspruch an dem heutigen Pferd ist natürlich auch ein ganz anderer, wie er noch vor 50 Jahren war. Also wenn ich damals in den Krieg gezogen wäre, hätte ich mir sicherlich ein anderes Pferd ausgesucht, als wenn ich heute im Viereck reinreite. Und die Zucht, die entwickelt sich natürlich weiter. Und das ist ja auch richtig so. Für mich stellt sich die Frage, entwickelt sie sich noch in der richtigen Richtung? Denn neben Bewegungsqualität und neben Leistung sollten wir, glaube ich, auch den Augenmerk wieder auf Langlebigkeit, Gesundheit und auf mentale Stärke und Belastbarkeit lenken.
Du hast jetzt schon ganz viele Themen darin angesprochen. Ich versuche das so ein bisschen zu framen. Und denn wir beide haben uns, wir sind ja so immer so ein bisschen, das ist immer die Gefahr im Podcast, wir sind in so einem Rabbit Hole und haben uns mega viel damit beschäftigt und die Leute, die uns zuhören, noch nicht. Wenn wir jetzt erstmal sagen, und ich stimme dir da absolut zu, ich suche mir ein anderes Pferd aus, wenn ich in den Krieg ziehe, als wenn ich ins Viereck reite. Richtig. Wo ist da für dich der Unterschied überhaupt? Magst du das mal ein bisschen für die Zuhörer erklären?
Ja. Also ich sag mal, die Pferde früher oder die Pferde, die ich vor 30, 40 Jahren geritten bin, die waren ganz anders konstituiert. Die hatten einen ganz anderen, stabileren Körperbau. Da hatte ich zum Beispiel auch nie Sorge, wenn ich durch den Wald galoppiert bin, dass ich hinfalle oder stürze. Das habe ich heute bei dem ein oder anderen Dressurpferd auf einer glattgezogenen Bahn schon. Die Pferde heute sind viel beweglicher und viel mobiler und viel elastischer. Und was natürlich auch nicht schlecht ist, das ist natürlich von der reiterlichen Seite angenehm. Aber ich habe das Gefühl, wir haben da schon etwas übers Ziel hinausgeschossen mittlerweile. Und die Pferde heute sind ja zum Teil schon fast hypermobil und nicht so langlebig dadurch. Das führt natürlich auch zum Verschleiß, diese Überbewegung, die ein heutiges Pferd mitbringt. Der Vorteil ist, wenn ich natürlich früher die Pferde sehe, die hatten oft diese ganz kurzen Hälse, die sich kaum verjüngt haben zum Genick hin, eine dicke Ganasche, so kürzere Röhrbeine, kürzere Fesselungen, die waren natürlich auch ein bisschen stumpfer zu sitzen manchmal und die waren auch nicht immer so angenehm und elastisch zu reiten. Also ich möchte nicht sagen, dass früher alles besser war. Heute ist auch vieles gut geworden. Aber ich denke, so dieses Ding dazwischen, da sollten wir jetzt auch ein bisschen zurückrudern, dass wir wirklich gucken, dass unsere Pferde auch länger für uns gesund sind, dass wir lange daran Freude haben können, aber vor allen Dingen natürlich für das Pferd selber. Dass das Pferd selbst gut mit seinem Körper dasteht, gut mit seinem Körper umgehen kann und wirklich lange gesund ist und auch noch mit 25 Jahren die Rente genießen darf.
Ja. Und das heißt also, jetzt bist du schon ein bisschen länger im Geschäft als ich, wenn du sagst, so vor 30, 40 Jahren die Pferde, waren auf der einen Seite robuster, aber wenn wir über Rittigkeit sprechen, war das eine oder andere auch ein bisschen schwieriger und die waren vielleicht auch nicht so sitzbequem.
Richtig, absolut, ja. Also für mich ist es so, mich begleitet dieses Thema natürlich von Kindbeinen an. Ich bin gebürtige Schwedin, bin da in groß geworden, zur Schule gegangen und in einer Pferdefamilie groß geworden. Und von daher habe ich alle Stufen so mitbekommen. Ich glaube, der ganz große Hype um das moderne Pferd für die breite Masse, sage ich mal, ist, glaube ich, mit dem Totilas eingetreten. Wo alle damals vor dem Fernsehen saßen und dieses Pferd kam da auf Arena. Das war ja wie vom anderen Stern. Wir waren ja alle begeistert. Also kann mir keiner sagen, dass er da nicht begeistert war. Letztendlich hat sich dann aber auch so ein bisschen herausgestellt, dass das vielleicht nicht eine natürliche Veranlagung unbedingt war, sondern auch durch vielleicht nicht ganz klassische Reitausbildung dahin gebracht worden ist. Aber diese Pferde wollte man dann haben. Diese Spektakelpferde, die waren natürlich toll. Und da hat sich, glaube ich, so ein bisschen dieser Boom in der breiten Masse etwas hin entwickelt. Und da sind wir vielleicht nicht ganz falsch abgebogen, aber wie ich vorhin schon erwähnte, eventuell auch übers Ziel hinausgeschossen.
Ja, es ist ja, finde ich, auch absolut verständlich, denn die Zucht will ja auch, also die Zucht entwickelt sich ja auch immer mit dem Markt zusammen. Es hilft ja nichts, wenn ich schöne Pferde züchte und die kauft keiner. Ich habe, vor 2 Jahren war ich in Portugal, habe ich mich lange mit einem Züchter unterhalten. Der hatte irgendwann zu mir gesagt, weißt du, jetzt suchen alle den alten klassischen, der kurz und kompakt und klein ist. Aber wenn ich den gut verkaufe, dann verdiene ich vielleicht 15.000 oder 20.000 Euro. Wenn ich die moderne Sportpferdelinie verkaufe, dann kriege ich auch 200.000 oder 300.000 Euro. Und natürlich muss Zucht sich ja auch finanzieren. Das kann ja kein Zuschussgeschäft sein.
Nein.
So wie ich auf der einen Seite verstehen kann, oder ich saß da selber damals am Fernseher und dachte mir, wow, hat das Pferd Bewegung, kann ich dann natürlich auch die Zucht verstehen, dass sie sagt, wir reagieren mal auf den Markt und wir wünschen uns auch alle so einen Kracher im Stall. Klar.
Ja, das ist natürlich so, dass man das letztendlich oder die meisten Leute züchten natürlich das, was man verkaufen kann. Und das ist natürlich derzeit dieser Hype von diesen grandiosen Showpferde, nenne ich sie vielleicht.
Showpferde,
genau. Und früher war die Zucht ja mehr, sage ich mal, so bäuerlich gelegen. Ne? Da waren ja so bäuerliche Familien, die hatten alten Stutenstämme, die kannten die in- und auswendig. Die haben sich ganz viel damit befasst. Heute sind ja auch viele Züchter, die, sage ich mal, keine richtigen Züchter in dem Sinne sind, sondern dass die vielleicht eine Stute haben und möchten da ihr Wunschfohlen rausziehen und befassen sich, oder woher denn auch, die haben dieses Wissen ja nicht von Kindbeinen an mitbekommen. Ich verstehe natürlich auch jeden, ob das jetzt der Vermarkter ist auf der Auktion oder der Züchter zu Hause, diese Pferde kann man natürlich auch sehr gut verkaufen. Für mich stellt sich nur die Frage, was ist hinterher? Selina, wir sind natürlich in der Situation, dass wir Hengsthalter sind. Wir haben Deckstationen. Wir haben eigene Zuchtstuten. Wir züchten selber. Wir ziehen selber die Fohlen auf. Wir machen für die Körung Pferde fertig. Wir bilden die Pferde selber aus. Wir reiten die selber. Wir reiten selber Turniersport und halte auch bis in hohen Alter die Pferde Turniersport. Wir haben einen Stallbetrieb. Wir sehen das aus allen Richtungen. Na, also für uns ist es ein ganz komplexes Thema. Für die Vermarkter, die sagen, warum? Ich verstehe euch gar nicht. Die Pferde sind doch super. Die sind super rittig und die bewegen sich. Wir kriegen die ganz toll verkauft. Was ist euer Problem? Das Problem ist ja später. 8-, 9-, 10-jährig, wenn dann der Verschleiß ist von dieser Überbewegung. Und das sehen wir mit unseren Kunden, die ihre Pferde führen. Oder unsere eigenen Pferde. Wir reiten ja auch selber bis zur schweren Klasse und auch international. Und ich möchte natürlich mein Pferd auch noch mit 15 Jahren oder mit 18 Jahren reiten können. Und wir haben Sportpartner, die wir bei uns auch alt werden. Also meine älteste Stute, die ist jetzt 28. Die hat noch 2 Reitbeteiligungen. Das ist eine ganz stabile alte Stute. Die bringt immer noch den Kindern das Reiten bei. Und diese Pferde möchten wir natürlich, weil die so viel für uns getan haben, auch einen guten Lebensabend ermöglichen. Und diese überbeweglichen, ich sage es schon fast überzüchteten Pferde, das Problem ist halt auch die Leute, die so ein Pferd haben und nicht das Glück haben, an ein gesundes Pferd zu gelangen oder ein haltbares Pferd, die das Pferd hier ab, sagen wir mal, 10 Jahre nur in Schritt im Kreis führen, die kommen vom Reitsport weg. Die kaufen sich kein neues Pferd später. Und das meine ich damit, wir züchten uns unsere Zukunft auch kaputt, wenn wir das zu kurzfristig sehen. Das heißt nicht, dass ich kein bewegungsstarkes Pferd haben möchte. Natürlich möchte ich auch ein gutes Pferd haben. Und die Zucht ist ja auch gut geworden. Wir haben ja super Pferde. Wir haben Pferde, die springen, die bewegen sich. Wir müssen jetzt nur diese Zucht, so wie sie ist, ist sie ja gut. Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir viel mehr Augenmerk auf Gesundheit und auf Langlebigkeit, Belastbarkeit für uns und für unsere Kinder und für die nächste und für die übernächste Generation müssen diese haltbaren Pferde wieder her.
Dass wir da irgendwo eine gute funktionale Mischung bekommen, ne? Das ist ja das, womit ich mich viel, viel beschäftigt habe. Ich habe mir, als meine Tochter geboren wurde, habe ich mir als Berufsreiterin Nachwuchs gekauft, wie man das so macht. Und ich mache das auch, ich kaufe mir gerne Fohlen und ziehe die dann selber auf. Und jetzt haben wir hier traumhaftes Gelände, wo die eben auch gut aufwachsen können. Und alle waren genetisch degenerativ erkrankt. Ich habe 6, wir haben 5 gekauft. Wir haben Wobbler gehabt, wir haben eine degenerative Gelenkserkrankung gehabt, wir haben Dysfunktionen im Magen-Darm-Trakt gehabt. Deswegen bin ich natürlich gerade auch bei dem Thema Zucht jetzt angespitzt und denke mir so, boah, krass, ist spannend. Eigentlich ist das ein Topf, in den wir viel früher reingucken müssen und nicht erst, wenn die Piaf nicht klappt, sondern wo wir eben so diese ganz grundlegenden Fragen stellen müssen. Ist das Pferd, also kann der schön über den Berg bewegen oder in deinem Fall über das Dressurviereck, oder ist der eben auch robust genug, gesund genug zum Überleben? So, das ist ja die erste Tür, durch die wir durch müssen. Genau. Ne? Und dann gesund genug für Belastung im Idealfall und hoffentlich gesund genug, um dann auch lange belastet zu werden. Und was ich mir so sehr wünschen würde, und das höre ich auch aus deinen Gedanken raus, ist, dass wir nicht nur auf den einen Kracher selektieren, sondern eben auch auf Funktion.
Ja, richtig. Weil letztendlich ist, natürlich möchte jeder das nächste Pferd für Christian Allmann oder für Isabel Wert züchten. Und natürlich, wie du vorhin schon sagtest, diese 200.000 Euro nehmen statt die 20.000 Euro. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass man dieses eine Pferd züchtet. Und was ist dann mit den ganzen anderen Pferden? Genau. Im Grunde genommen züchtet man ja oder sollte man für die breite Masse züchten. Und daraus, man sagt ja auch, aus der Masse entsteht die Klasse. Daraus kristallisieren sich immer irgendwelche Knaller, sage ich mal. Und von daher finde ich das super wichtig, dass jeder Züchter auch in sich gehen sollte. Wir haben eine sehr, sehr große Verantwortung. Ich sage immer, wir stellen ja in Anführungsstrichen ein Lebewesen her. Und für dieses Lebewesen tragen wir doch eine große Verantwortung. Wenn ich sehe zum Beispiel in der Hundezucht die Möpse, die immer eine kürzere Nase haben und nicht mehr atmen können, oder so ein Schäferhund, der hinten tiefer gelegt ist, die haben gesundheitliche Probleme, weil wir das schön finden. Das kann ja nicht richtig sein, dass wir irgendwie was schön finden, was aber für das Lebewesen eine Qual bedeutet, sage ich mal. Und da müssen wir wirklich hin, um zu gucken, dass ein Pferd so dasteht, dass es gut mit seinem Körper umgehen kann und keine Beschwerden hat. Wie so ein Wobbler zum Beispiel, da diese ECVMler, die große Probleme haben und da taktisch laufen und so weiter, die mit diesem überweichen Bindegewebe, die dann durchtrittig sind. Die Pferde, die leiden ja. Und da wir sind ja die Ersten, die Züchter, wir sind die Ersten, die diesen Grundstein legen. Natürlich, ich komme darauf zurück, ich verstehe jeden, ich habe es ja selber hier auch. Man muss auch Geld verdienen, ne? Und ich stelle mir auch immer selber die Frage, wo sollen wir anfangen? Ist das beim Reiter? Ist das beim Richter? Ist das beim Körkommissar? Ist das beim Züchter? Ist das beim Käufer? Ich habe darauf keine Antwort. Ich denke natürlich ist es so, dass das gezüchtet wird, was gekauft wird. Das, was gekauft wird, ist das, was vorne steht, was die Prüfung gewinnt. Und natürlich hängt es dann auch mit den Richtern zusammen. Aber die können ja auch nur das richten, was jetzt gerade im Viereck passiert. Und in Springprüfung kannst du das ja sowieso nicht, wenn es nicht um Noten geht. Und die können ja die Gesundheit nicht richten. Ich hatte schon so die Idee, ob man nicht vielleicht einen Zusatzrichter, man überlegt ja, ne? Sitzt, der Noten gibt nach dieser Schmerzensleitfaden von der Susan Ju. Zum Beispiel, wie so das Gesichtsausdruck ist, der Schweiftonus, Maul. Und da gibt ja ganz, ganz, ganz viele Punkte auf Schmerzindizien, dass man dafür eine Note bekommt. Oder auf dem Abreiteplatz. Das ist manchmal gräuselig, was ich auf den Abreitplätzen sehe, dass da jeder Reiter eine Note bekommt, die halt auch mit einfließt in der Endnote. Aber ich sage ja, wir sehen das Thema Pferd aus allen Perspektiven. Wir sind auch Turnierveranstalter und ich weiß, wie teuer so ein Turnier ist und der ist sowieso schon kaum zu stemmen. Und wenn ich dann jetzt noch einen Richter bezahlen muss, ja, dann wird es da auch weniger. Ich glaube, letztendlich ist es so, dass wir alle für das Pferd Verantwortung tragen und dass wir alle anfangen müssen. Wir sollen es auch nicht schwarz malen und keinen darstellen, dass irgendjemand einen Fehler gemacht hat, weil
das ist ja nicht der Punkt.
Kein Züchter steht ja morgens auf und denkt, ach, ich möchte heute ein weniger gesundes Pferd züchten. Jeder macht sich natürlich Gedanken. Ne? Nein, ja, also jeder macht sich Gedanken und ist mit Herzblut dabei. Deswegen ist natürlich dieses Thema auch so emotional. Ne? Und ich glaube, wir müssen aber alle zusammen an einen Strang ziehen. Und ich habe auch den Eindruck, dass es auch mehr dahin geht.
Das fände ich so schön.
Durch die sozialen Medien wird man immer wieder damit konfrontiert. Die Leute sprechen darüber, die Augen werden geöffnet. Und das ist natürlich auch fürs Pferdewohl. Was natürlich traurig ist, ist immer, dass oft viel schwarz und weiß gesehen wird. Mhm. Die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Ich glaube, der gesunde Mittelweg, das ist der, den wir gehen sollten.
Da bin ich ganz bei dir. Du hast jetzt ganz viele Themen angesprochen, wo ich jetzt noch mal einmal ein kleines bisschen reingehen möchte. Du hast Social Media angesprochen. Und hast du das Gefühl, dass Social Media einen starken Einfluss hat auf die Zucht? Auf die Sichtbarkeit
natürlich. Ja, natürlich ist es ja so, dass man heute so ein Video, was 30 Sekunden dauert, viral setzt und das erreicht Tausende von Leuten. Das ist natürlich vermarktbar. Gesundheit, Rittigkeit und Charakter darzustellen in 30-Sekunden-Video ist natürlich schwieriger. Von daher beeinflusst natürlich Social Media die Zucht. Aber ich glaube, man sollte auch die Chance nutzen und sich auch darstellen und seine eigene Zucht zeigen. Ja. Es gibt ja viele Familienbetriebe, die machen das jahrelang, ne? Und die überlegen ganz viel und man muss das halt auch einfach nutzen. Man muss nicht da sitzen und alles schlecht machen, sondern ja, man muss die Ärmel hochmachen und versuchen, das Beste zu machen.
Ja, die Ärmel hochmachen, das stimmt. Wir versuchen das auf, also dann hast du vorhin das Thema Ausbildung angesprochen, Richterausbildung. Wir versuchen das aus unserer Perspektive, oder ich versuche das aus unserer Perspektive anders anzugehen. Wir versuchen Trainer auszubilden, und zwar Evidenz, also nicht in klassischer Reitlehre, sondern Trainer auszubilden. Evidenzbasiert, dass wir verstehen können, was ist Tensegralität, was ist Physik einfach auch im Pferd. Ich glaube, ja, über das Thema, also dieses ganze Thema Movement Science, ist ja überhaupt nicht integriert, ist ja auch in der Tiermedizin überhaupt nicht integriert, weil es ein eigener Studiengang ist. Und ich glaube, wenn wir einmal ein Gefühl dafür kriegen, was eigentlich normal wäre von der Funktion her, dann kriegen wir auch ganz schnell ein Gefühl dafür, nicht nur, was darf ich reiterlich machen oder was kann ich reiterlich machen, sondern eben auch, ist das ein Pferd, mit dem ich weiterzüchten sollte, ja oder nein? Wenn ich so, ich versuche gerade ein Pferd zu kaufen. Ich versuche gerade ein Pferd zu kaufen. Und dann, wenn ich nur durch die Pferdebörsen durchgucke, dann sehe ich ganz oft, dass vor allem Stuten da verkauft werden, sagen, als Reitpferd nicht geeignet für die Zucht, fantastisch. Und dann guckst du auf die Exterieurbilder und denkst dir so, ah, warte kurz. Der Hals ist aber nicht in Ordnung, oder? Das Becken sieht auch nicht so gut aus. Ob ich damit jetzt weiter züchten sollte? Und ich glaube, da hat sich natürlich auch was verändert. Früher haben wir immer gesagt, dass die besten Pferde aus dem Sport in die Zucht gehen. Und heute gehen sie oft in die Zucht, wenn sie nicht in den Sport können.
Richtig. Das ist leider der Fall. Was du aber vorhin zu Beginn sagtest, ist mit diesem Training, was du angesprochen hast. Mhm. Ich habe auch den Eindruck, dass das immer viel mehr wird. Also wir bilden ja auch aus, wir bilden ja auch Pferdewirte aus in allen Fachrichtungen. Und diese Ausbildung des Pferdewirtes, die hat sich, also klassische Reiterausbildung, die hat sich ja auch schon zum Positiven verändert. Also es ist nicht mehr so, wie die früher war, wie ich die Prüfung noch gemacht habe. Mhm. Und viele Schüler haben auch mittlerweile ein viel besseres Verständnis. Also ich hatte so den Eindruck, ich fand diesen Satz, den Lars Nieberg in einem Interview gesagt hat, so gut. Früher kamen die Schüler in den Reitschulen, sie wollten gerne reiten lernen. Heute wollen sie zum Turnier fahren. Und wenn es nicht klappt, holen sie das nächste Pferd. Ich fand diesen Satz so gut, weil den Eindruck hatte ich auch. Aber mittlerweile wandelt sich das auch und die Leute wollen auch wirklich das Pferd verbessern und den Körper auch besser machen und wirklich das auch lernen, ne, wie man ein Pferd verbessert. Und ich glaube auch, dass man, ja, dass viele Richter oder das auch sehen, als Trainer ist es natürlich was ganz anderes, dachte ich. Natürlich habe andere Sachen, als wenn ich da sitze und richte. Aber ich glaube, dass der Richter halt auch sehen, ob ein Pferd da zum Beispiel im Schritt einen Ropewalk hinlegt, was völlig ungesund ist. Aber sie können es ja nicht in der Beurteilung. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das dürfen sie ja eigentlich nicht beurteilen. Sie dürfen ja halt nur den Takt, die Anlehnung und so weiter beurteilen. Und dass das total ungesund ist, das wissen wir. Und das muss auch verbreitet werden durch solche Sachen, die wir jetzt gerade hier machen, dass die Leute dafür auch sensibilisiert werden, weil dann werden diese Pferde vielleicht auch nicht so nachgefragt und dann auch nicht gezüchtet.
Ja, und wir sehen ja auch, also das ist ein Thema, was mir bei den Trainern immer wieder auffällt, sowohl als Trainer als auch als Therapeutin, haben wir immer, wir lernen immer, in egal welcher Ausbildung, dass wir das entweder reiterlich richten können, Wir müssen nur gut genug werden als Reiter, dann läuft das schon geradeaus. Genau, richtig,
Nicht immer, ja.
Oder wir müssen als Osteopath oder Kraniosakraltherapeut oder ich weiß nicht was, wir müssen da nur lange genug die Faszien lösen und dann läuft das schon. Aber das stimmt ja nicht, wenn die Basis
darunter nicht stimmt. Das stimmt nicht immer.
Genau.
Richtig. Manche Pferde können einfach nicht. Da kann man noch so viel machen, die können es einfach nicht. Ich höre das auch immer wieder, ihr müsst einfach nur richtig reiten. Also
genau, richtig
deswegen habe ich auch. Aber das reicht halt eben nicht immer. Ne? Es gibt auch die Pferde, die man, auch wenn man das wirklich sehr, sehr gut macht, denen man einfach nicht helfen kann, weil die körperlich dazu einfach nicht in der Lage sind.
Ja, weißt du, was ich jetzt spannend finde, wenn wir uns hier so unterhalten, dann ist das für mich das Thema eigentlich glasklar und ich glaube für dich auch. Wir wünschen uns alle gesunde Pferde, mit denen wir lange arbeiten und Spaß haben und alt werden können. Und ob dann die Belastung in Anführungsstrichen oder unser Lebensziel ist, mit denen fröhlich durch den Wald zu galoppieren oder ob wir den großen Sport im Auge haben, ist ja dann eigentlich egal.
Richtig.
Das darf ja dann jeder für sich und sein Team entscheiden.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich mich frage ist, ich habe, wenn man das vor 2 Jahren auf der Passion Pferd, da gab es auch noch so ein Summit für den Reitsport und es ist völlig eskaliert, das war total schade. Warum ist das so emotional aufgeladen, dass wir eigentlich überhaupt gar nicht vernünftig darüber sprechen können? Ja, was glaubst
du? Ich denke, alles, was so mit Herzblut zusammenhängt, ist ja natürlich auch emotional. Und so gerade so als Züchter ist, man macht sich natürlich Gedanken, man hegt und pflegt die Stute 11 Monate und dann ist man nächtelang wach, bis das Fohlen endlich da ist und ist dann natürlich auch stolz auf sein Zuchtprodukt. Mhm. Aber gerade als guter Züchter muss ich mich auch immer wieder hinterfragen, ob das wirklich die richtige Anpaarung war oder was man verbessern kann, weil Züchten heißt ja auch in Generationen denken. Und deswegen ist es emotional und genauso ist es bei den Reitern. Natürlich ist Selbstkritik auch immer eine schwierige Sache für jeden. Wer übt schon gerne Selbstkritik aus?
Wer will gerne schlechter Pferdemensch?
Genau, aber wir verlangen ja von allen anderen halt auch von den Richtern einen guten Job oder von unseren Trainern einen guten Job, von unseren Pferden einen guten Job, von den Züchtern einen guten Job. Da muss man sich selber auch hinterfragen und vielleicht den einen oder anderen Standpunkt ändern. Aber das Thema Pferd ist natürlich emotional. Das ist ein Hobby, das ist ein Lebewesen oder ein Familienmitglied und da geht es natürlich um Gefühle. Und da ist man natürlich vielleicht nicht so sachlich, als ob wenn es um ein Auto geht, sage ich jetzt mal als Beispiel, oder um ein Rasenmäher.
Ja. Wie handelt ihr das bei euch im Betrieb? Du hast es vorhin schon auch angesprochen, ECVM ist ein Thema, Hypomobilität ist ein Thema in der Zucht. Und du hast sehr schön erzählt, dass ihr das aus verschiedenen Perspektiven seht. Ne? Ihr seht einmal natürlich euer Zuchtprodukt in Anführungsstrichen, wobei ich das Wort gar nicht benutzen mag im Zusammenhang mit lebenden Wesen. Und dann seht ihr aber auch auf der anderen Seite, so ist das mit den Pferden, wenn die 10 sind, wenn die 12 sind, wenn die 15 sind. Was waren für euch die Konsequenzen? Was habt ihr für euch so entschieden?
Ja, wir haben halt für uns entschieden, dass wir bei uns auf der Station nur gesunde Hengste aufstellen. Die sind genetisch getestet auf die Erbkrankheiten, die derzeit zu testen gibt, wie PSSM1, PSSM2, ECVM. Die sind alle röntgenologisch untersucht, also auch natürlich auf WFFS getestet, die Ponys auf CA getestet. Wir haben die alle geröntgt von oben bis unten und nutzen nur gesunde und für uns in unseren Augen stabile Hengste, die wirklich einen guten Rücken haben, eine gute breite Brust haben, gute Hufe haben, gute Gelenke haben, die sich gesund bewegen. Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwelche Kartoffelstampfer sein müssen. Natürlich wollen wir auch gute Pferde haben, weil wir sind ja auch Sportreiter. Und wir legen aber sehr viel Wert darauf und auf Charakter. Das ist auch ein Punkt, der bei uns ganz oben steht und auf Rittigkeit, weil ich denke, wenn ein Pferd gesund ist und wenn es gut ist und rittig und einen guten Charakter hat, dann kann man alles damit erreichen. Und wir haben unsere Zucht verkleinert. Wir hatten früher 18 Zuchtstuten. Wir züchten jetzt nur noch mit 6 Zuchtstuten und haben eine bewusstere Zucht. Wir haben das komplette Management auch, unsere Sportpferde geändert. Wir haben natürlich auch den ein oder anderen, der nicht zu 100%, das 100% gesunde Pferd gibt es ja auch nicht.
Nee, das ist auch nicht, darum geht es ja auch nicht.
Nein, genau. Aber wenn wir als Züchter und als Hengsthalter dieses Risiko minimieren können, finde ich, muss man da einsteigen und versuchen, möglichst gesunde Pferde zu züchten. Ich weiß selber, man reitet nicht auf Röntgenbilder, man reitet nicht auf irgendein Testergebnis. Und wenn man dann da oben im Sport sieht, da laufen viele Pferde, die krank sind vielleicht, aber gerade so die Hengste, die so Testosteron gesteuert sind, die können auch vieles kompensieren und halten dann vielleicht auch länger. Wir züchten ja aber auch für die Allgemeinheit Pferde und ich finde, erstmal ist es dem Pferd gegenüber nicht gerecht, nicht ein möglichst gesundes Pferd, was wirklich glücklich sein kann, zu züchten. Also erstmal Punkt Nummer 1, muss man dem Lebewesen gegenüber gerecht sein. Und dann halt auch den Menschen, der dahinter steht, der dieses Pferd jahrzehntelang begleitet. Ja. In was für ein Elend stürzt er denn dann hinterher, wenn der da steht?
Ja, und auch die Frage, also häufig ist es ja so, das ist zumindest meine Erfahrung, vielleicht hast du eine andere, dass wenn eine Grunderkrankung da ist, dann kompensieren die das meistens ganz gut. Pferde sind ja erstaunlich resilient, genauso wie Menschen.
Richtig.
Wir hatten jetzt ein Brittpferd hier, das war, ich glaube, halb Portugiese, halb Spanier, mit 2 Stufen in der Halswirbelsäule, aber auch PSSM1 und auch DSLD. Yeah. Da machst du nichts mehr. Ja, nee. Die Stufen können wir vielleicht noch mit Training stabilisieren. Die PSSM1 schließt die Trainingsreize in dem Reiben aus. Und die DSLD macht jedes Mal einen Schub, wenn du drüber gehst. Da kannst du noch spazieren gehen, das war's.
Ja, da macht man nichts mehr. Und das ist halt das, was ein Großteil der Leute halt nicht sehen. Aber wir haben ja halt auch viel Kontakt zu vielen Tierärzten und unsere befreundeten Tierärzte, die sehen diese Wracks, die sehen diese Pferde, dass es diese Pferde gibt. Und die Oberen, die uns, sag ich mal, vielleicht böse auslachen oder das nicht so ernst nehmen, worüber wir uns Gedanken machen, die kriegen dann halt ein anderes Pferd, wenn das dann nicht so ist. Ne? Dann, ja. Und das muss man halt, denke ich, differenzieren. Und wirklich in beiden Richtungen schauen. Und das Pferd, was du da gerade beschrieben hast, kann man nur sagen, das arme Pferd. Und das meinte ich am Anfang, wir züchten ja ein Lebewesen. Wir haben ja Verantwortung für das, was wir tun. Und das müssten wir als Züchter uns auch immer wieder vor Augen führen.
Du hast gesagt, ihr habt all eure Hengste getestet. Ich nehme an, bei den Stuten guckt ihr wahrscheinlich auch sehr genau hin, wenn ihr die Hengste schon
richtig
so gut testet. Das habt ihr ja wahrscheinlich nicht schon immer gemacht, sondern irgendwann hat das angefangen. Musstet ihr euch dann auch von dem einen oder anderen Pferd aus der Zucht verabschieden?
Ja, wir haben ein paar Pferde aus Zucht genommen. Wir haben einen Hengst, der war Siegerhengst, sportlich erfolgreich international. Ja. Den haben wir kastriert. Rigoros. Wir haben auch Stuten rausgenommen. Wir sind auf diese Idee mit dem Testen damals gekommen. Das ist auch so entstanden, dass die beiden besten Pferde meiner Töchter, ein Springpferd von meiner Tochter und das Dressurpferd von meiner anderen Tochter, dass die immer krank waren, unterschiedliche Lahmheiten hatten. Und wir wussten nicht, was es war. Wir waren wirklich überall, haben die von oben bis unten auf den Kopf gestellt und dann habe ich weiter geforscht, bin ich über PSSM gekommen und so ging das dann seinen Weg. Und natürlich kann man auch viele Pferde helfen durch wirklich richtig gutes Training, durch anderes Training. für das Pferd angepasstes Training, durch gute Futter, durch gute Haltung. Man kann natürlich diesen Pferden helfen, aber ich finde nicht, dass es das Ziel sein sollte, dass man einem Pferd helfen muss. Ein Pferd ist ein Fluchttier. Ein Pferd ist ein Lauftier. Die müssen doch einfach ganz normal stabil dastehen.
Ja, wir wollen ja kein Reha-Produkt sich züchten von Anfang an.
Richtig,
das ist ja die eine Frage, dass wenn irgendwie, und das Leben ist ja vielfältig, manchmal passiert da was, ne? Also in meinem Leben ist es zumindest so, das klappt selten, so wie ich das geplant habe. Manchmal passiert da was, manchmal gibt es einen Unfall, manchmal geht vielleicht auch was schief, was nicht schief gehen sollte. Die Natur hat so ihre eigenen Ideen. Und dann kommt, dann steht da ein Lebewesen, das in diesem Körper mit dieser Imperfektion leben muss. Ich finde, das ist so, ne, die eine Wahrheit, die es gibt. Die andere Wahrheit,
Richtig.
Die ja auch da ist, und das ist, glaube ich, das ist das, worüber du sprichst, ist, dass das Ziel ja sein sollte, möglichst gesundes Pferd zu züchten, dass das alles eben nicht braucht. Und dann dürfen wir uns immer noch Gedanken darüber machen, wie können wir möglichst ethisch trainieren? Wie kann möglichst mein Sitz so gut sein, dass ich mein Pferd nicht behindere? Wie kann meine Hand so schön sein, wie ich sie eben ausbilden kann? Das behält ja seine Wahrheit, auch wenn ich auf einem gesunden Pferd sitze. Das profitiert
natürlich.
Also ein gesundes Pferd profitiert ja auch von einem guten Reiter.
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Ich betone das nochmal so, weil das ich finde das ganz spannend, so aus deiner Perspektive zuzuhören, weil das oft eine Diskussion ist, die unter Trainern viel geführt wird.
Ja.
Ja, dass wir eben diese Idee haben, dass egal wie schief und krumm das Pferd dasteht und egal was da vielleicht drunter liegt, dass das einfach nur ein Thema der Reitausbildung ist und dass der Reiter einfach nur besser werden muss. Aber das ist ja nicht die einzige Perspektive.
Nein,
und
natürlich
ist das so, dass wir helfen können. Wir können ganz viel machen im Bereich Lebensqualität, im Bereich Fütterung, im Bereich ich weiß nicht was. Aber auch gesunde Pferde freuen sich darüber.
Natürlich. Also wir machen das ja sowieso, denke ich, vielleicht auch etwas anders wie die anderen. Wir sind auch mit unseren Hengsten, wir bilden die wirklich auch altersentsprechend aus. Mir graut es immer davor, damals zu diesen Hengstleistungsprüfungen zu fahren, wie die da dreijährig oben drin durch die Bahn gescheucht sind. In den Leitlinien heißt es, sie sollen altersgemäß vorgestellt werden. Wenn wir stellen dann unsere Hengste altersgemäß vor, dann heißt es ja, der ist ja nicht gerade gerichtet und der ist ja nicht in Aufrichtung. Ich sage ja, okay,
ja,
dreijährig.
Ja, so kann, ne?
Ja, genau. Und dann fahren wir halt mit schlechten Noten nach Hause. Aber das mache ich dann das Jahr drauf wieder und nochmal und nochmal. Da steht mir das Pferd im Vordergrund. Wir sind da halt, das ist halt einfach unser Ding. Aber so ist halt jeder anders. Ich verurteile die anderen auch nicht, aber ich denke immer fürs Pferd. Und wir versuchen das, wir machen auch nicht alles richtig, ganz bestimmt nicht. Aber man versucht die Augen offen zu halten und versucht das Bestmögliche fürs Pferd mitzunehmen. Und ja, vor allen Dingen auch für die Zukunft des Pferdesports. Die Mäuler sind so klein geworden, die Gebisse passen da kaum rein. Die sind zu leicht in Anlehnung geworden, die Pferde, die sind zu weich. Das sorgt mich etwas. Ne? Was ich positiv sehe und worüber ich mich freue, ist, dass mehr hinterfragt wird. Also uns rufen viele Leute an und die das sehen und mitbekommen und wollen bei uns ein Pferd kaufen, weil die ein gesundes Pferd haben wollen und fragen uns um Rat und befassen sich damit. Auch auf den Turnieren wird man angesprochen. Die Leute ganz innen drin, die wollen ja auch das Beste fürs Pferd.
Ja,
und die das vielleicht irgendwie anders sehen wie wir, die haben vielleicht die Erfahrung auch einfach noch nicht gemacht. Die haben so ein Pferd noch nicht gehabt, können sich das nicht vorstellen. Und die meinen das dann auch gar nicht böse.
Ja, ja. Also jedes Wort, was du sagst, hat so ganz viel Pferdeliebe in sich.
Die ist auch da.
Ja, das.
Ja, das ist so. Pferde sind so tolle Geschöpfe und das ist auch einfach, was du schon vorhin schon sagtest, die können auch oft nicht und die geben alles, die versuchen wirklich alles für den Reiter und für den Menschen, wenn man nur genau hinhört.
Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so viele verschiedene Perspektiven sammeln dürfen wie du, weil du eben in alle Bereiche, in alle Töpfe in deinem Alltag reinschauen darfst. Du musst die Frage nicht beantworten, wenn sie dir unangenehm ist, aber es brennt mir so ein bisschen auf der Seele, weil ich tatsächlich oft in meiner Realität das Gefühl habe, Aufklärung ist gut und wichtig, trotzdem möchten das nicht alle hören, was man so zu sagen hat. Und
ja.
das ist manchmal im Kollegenkreis für mich ein bisschen schwierig, persönlich. manchmal ist es ein kleines bisschen schwierig, weil das eben mit weniger Wohlwollen aufgenommen wird, als ich mir das wünschen würde. Wie ist das für dich im Kollegenkreis in der Industrie?
Ja, das ist natürlich so. Ganz am Anfang, wo wir das veröffentlicht haben mit den Testergebnissen auf unseren Hengsten, dann sind wir auch böse angesprochen worden. Wie könnt ihr das? Das ist so schon schwierig, ein Pferd durch den TÜV zu kriegen. Jetzt fangt ihr mit sowas auch noch an. Ihr macht uns das Leben ganz kaputt. Wir werden auch viel belächelt von Züchterkollegen, was wir da für eine Ökoschiene fahren vielleicht. Aber Selina, ich kann damit ganz gut leben. Ich kann abends gut schlafen gehen. Mir geht's damit gut. Ich stehe dafür ein. Also ich setze mich dafür ein. Ich will ja auch nicht die Zucht gänzlich verändern. Wir haben ja auch gute Pferde gezüchtet. Wir haben ja auch alles nach vorne gebracht. Ich freue mich auch, dass die Pferde so leichtrittig und so sitzbequem sind. Na, das finde ich toll. Aber ich finde, man muss einfach ein bisschen in die Wunde pieksen und aufklären, dass die Leute wach werden. Und was ich zum Beispiel auch positiv finde, unser Verband, wo wir jetzt, unser Hauptverband, womit wir am meisten arbeiten, ist das Westfälische Pferdestammbuch. Und die haben sich auch so ein bisschen geöffnet. Die haben jetzt unseren schweren Warmblüter auch angenommen, dass der 10 Stuten decken darf, weil der bringt ja auch so viel Fundament und Stabilität mit. Einfach auch. Die sind auch so ein bisschen offener für solche Sachen. Die sind nicht so sofort nein, sondern ich glaube, es wandelt sich auch. Die Leute werden immer empfänglicher. Natürlich bekommen wir Kritik, aber so ist das halt. Ich denke, man muss einfach seine Schiene fahren. Das ist jetzt nicht so, dass ich so durch die Welt laufe und sage, ich habe recht mit dem, was ich tue. Aber ich versuche, überall hinzuschauen, das Beste mitzunehmen, mache mir Gedanken und ich höre mir auch an, was andere Leute zu sagen haben und bin natürlich offen für jedes Gespräch.
Ich habe da einen riesen Respekt vor, was ihr da auf die Beine stellt und schon auf die Beine gestellt habt. Ich hoffe, dass das so weitergeht und dass deine Worte Gehör finden. Und ich glaube, wir brauchen mehr Menschen, die in diese Richtung denken. Ich habe in den Niederlanden jetzt ein Zuchtprojekt kennengelernt. Die sind noch viel kleiner als ihr. Die haben jedes Jahr nur 2 Fohlen.
Ja.
Und das gibt mir ganz viel Hoffnung, dass ich einfach sehe, auch selber als Reiter ganz viel Hoffnung, dass ich sehe, es gibt ganz viele Züchter, die sind mit Herzblut dabei. Die achten wirklich auf Gesundheit, manchmal auch auf die eigenen Kosten.
Ja.
Ja, damit, dass sie eben nicht von der Prüfung mit Hochleistungsnoten nach Hause kommen. Und was ich mir wünschen würde, das geht an unsere Hörer raus, die uns hören, ist nicht nur, dass ihr das vielleicht unterstützt, indem ihr den Podcast teilt. Wir teilen in den Shownotes natürlich auch nochmal Carolines Social Media und auch die Website, wo ihr sie finden könnt, sondern auch, dass ihr, wenn ihr ein Pferd kauft, euch vielleicht die Frage stellt oder vielleicht ein kleines bisschen recherchiert, wo macht es Sinn, sein Geld zu investieren? Und dass es durchaus Sinn macht, sich so ein bisschen den Hintergrund des Pferdes anzugucken, die Zucht anzugucken. Wo kommt er denn her? Wie ist er denn aufgewachsen?
Richtig.
Was sind denn die Elterntiere? Was ist denn da eigentlich los? Und vielleicht nicht das erste Pferd von eBay Kleinanzeigen Glück kaufen, das am Nachbarzaun steht. Das ist einfach eine Investition in die Zukunft. Nicht nur in die Zukunft des eigenen Pferdes, sondern du hast vorhin so schön gesagt, es geht ja um Generationen, ne? Generationsdenken. Und beim Hund haben wir das Problem, dass wir mittlerweile sagen können, wir haben eine genetische Verwandtschaft zwischen den einzelnen Tieren, die so eng ist, dass wir eigentlich von Schwester und Bruder sprechen können. Ich hoffe, beim Pferd kommen wir nicht dahin.
Pferd ist es leider schon fast auch so. Das ist ein ganz großes Problem, die Inzucht.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht für einen anderen Podcast.
Da machen wir den nächsten Podcast. Genau, da machen wir den nächsten Podcast drüber. Ich sag's dir, ich fand es gerade ganz spannend, dass du gesagt hast, du bist in Schweden aufgewachsen. Ich lebe ja nun in Norwegen.
Ja.
Aha. Und die Schweden und die Norweger waren ja nicht so klug. Die haben ja ihr Stammbuch aufgeteilt.
Ja, okay. Ja, das
die
ist
haben ja aus einem
wohne
Stammbuch
viele Jahre
gemacht.
In Deutschland. Deswegen, okay.
Das war nicht so klug. Das kann man natürlich machen, wenn die Rasse groß genug ist, ist sie aber nicht. Und jetzt sind wir, ich glaube, es ist 30 Jahre her, dass sie die aufgeteilt haben und jetzt kriegen wir die Zuchtprodukte, wo sie da rauskommen. Und dann überlegen sie sich, ob sie
das
nicht noch enger gehen können.
Mit den Generationsgedanken.
Genau. Jetzt überlegen sie, ob sie nicht noch enger gehen können in der Genetik und du hast schon keine gesunden Pferde mehr dafür, statt zu sagen, Mensch, wir waren doch mal alle zusammen, lass uns das doch mal zusammenschmeißen.
Ja,
und frisches
ja genau.
Rein. Darüber reden wir beim nächsten Mal. Ich möchte dir gerne das letzte Wort geben. Wenn unsere Hörer einen Satz mitnehmen sollten aus dem Podcast, welcher wäre das für dich? Was würdest du gerne jedem mit auf die Reise geben?
Ja, also für mich ist das gute Pferd halt ein gutes Pferd. Mit einem guten Trab, mit einem guten Galopp und einem guten bis vielleicht sehr guten Schritt. Ich möchte kein über gutes Pferd haben oder ein überdurchschnittliches Pferd, außergewöhnliches Pferd haben, sondern ich möchte ein gesundes Pferd haben, was mental gut dasteht, was rittig ist, was mir Freude macht und mit dem ich zusammen wachsen kann. Und aus dem wird dann sicherlich auch später mal ein sehr gutes Pferd. Und das ist mein Herzenswunsch für alle Leute da draußen, dass die ihr Partner im Pferd finden und damit viele tolle Jahre verbringen können.
Das nehmen wir so, das nehmen wir mit. Und dann bedanke ich mich für heute und freue mich darauf, wenn wir das nochmal wiederholen. In diesem Sinne.
Sehr gerne. Vielen Dank.